j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen. So können die Mitglieder des Bundestages entscheiden, ob sie den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Diese Wahlen könnten dann unter Einhaltung der Fristen, die das Grundgesetz vorsieht, spätestens bis Ende März stattfinden.
Gerade einmal 3 Wochen Zeit hatten die Behörden in Frankreich im vergangenen Juni, um Wahlen für eine neue Nationalversammlung zu organisieren, nachdem Präsident Emmanuel Macron das Parlament überraschend aufgelöst hatte. In Deutschland wurde im November lange darüber diskutiert, ob die grundgesetzlich vorgesehenen mehr als 80 Tage nach einer verlorenen Vertrauensfrage des Bundeskanzlers reichen, um Wahlen zum Bundestag zu organisieren. Folge 74 von Frankophil über Wahlen in Deutschland und Frankreich. Warum die Franzosen schneller sind, keine Kreuzchen auf dem Wahlzettel kennen und besondere Abgeordnete fürs Ausland wählen. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Nur noch knapp 3 Wochen bis zur Bundestagswahl, aber die Wahlzettel für den Wahltag sind immer noch nicht gedruckt. Schon jetzt ist klar, dass die Unterlagen für viele Deutsche im Ausland zu spät kommen werden. Die Zeit wird nicht reichen, um die Wahlzettel per Briefwahl rechtzeitig vor dem 23. Februar wieder zurück nach Deutschland zu schicken. Die Franzosen hatten dieses Problem im vergangenen Sommer bei den überraschend vorgezogenen Parlamentswahlen nicht, denn die Nationalversammlung lässt sich in Frankreich auch per Internet wählen. Zudem gibt es viele Wahllokale im Ausland und eigene Abgeordnete, die die Interessen der Auslandsfranzosen vertreten. Könnte man vielleicht auch in Deutschland einführen oder zumindest Wahllokale in deutschen Botschaften einrichten, heißt es denn auch in einer noch sehr zaghaft geführten Debatte rund um die vorgezogenen Bundestagswahlen. Niklas Simon ist Doktorand am Lehrstuhl für öffentliches Recht der Uni Freiburg und er hat gerade mit seinem Dissertationsprojekt begonnen, in dem er Wahlrecht und Repräsentation im Ausland ansässiger Staatsangehöriger in Deutschland und Frankreich untersucht. Niklas Simon ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Herr Simon, 21 Tage Zeit hat der deutsche Bundespräsident nach der Vertrauensfrage eines Kanzlers, um dann zu entscheiden, ob er den Bundestag auflöst. Und entscheidet sich der Bundespräsident dann dafür, dann gibt es innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen in Deutschland. Das reicht nicht zur Vorbereitung, hieß es von der einen oder anderen Seite im November, als diese Frage ja bei uns anstand. Aber Frankreich schafft das mit den Neuwahlen in einem Monat, in gut 30 Tagen. Das haben sie im vergangenen Sommer bewiesen, die Franzosen. Ist die französische Verwaltung in dieser Frage einfach besser auf Zack als die deutsche? Oder woran liegt das, dass das in Frankreich geht, was bei uns nicht geht?
Es ist eine nicht ganz einfache Frage. Ich glaube, man muss sehen, dass in Frankreich wir natürlich erstmal einen anderen Staatssystem haben. Wir haben einen zentralistischen Staat, während wir in Deutschland die ganzen Landeswahlämter und so weiter haben. Natürlich kann es gut sein, dass das alles so ein bisschen verlangsamt, verkompliziert. Wir haben ein anderes Wahlsystem. Wir haben in Deutschland nicht nur die Wahlkreise, sondern wir haben auch noch die Landeslisten. Auch da müssen Beschlüsse gefasst werden, was Zeit kostet. Ich glaube aber, es wäre doch etwas zu einfach zu sagen, naja, da läuft irgendwie einfach alles besser. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, es gab auch in Frankreich durchaus Druckereien, die sich geäußert haben, oh je, das wird alles ganz schön knapp, weil, wenn ich es richtig weiß, war das ja auch eines so der Argumente der Bundeswahlleiterin, dass sie gesagt hat, oh, die Druckereien schaffen das vielleicht nicht, die haben dann irgendwie widersprochen, aber das war jedenfalls so ein Thema, was eine Rolle gespielt hat. Ich behaupte, aber das ist auch erstmal nur eine Behauptung, dass in Frankreich diese Debatte, die wir hier geführt haben, gar nicht so richtig aufkommen konnte. Denn in Frankreich hat Macron eben relativ überraschend für alle verkündet, naja, es wird Neuwahlen geben und auch schon das Datum. Und dann mussten sich eben alle darauf einstellen, während wir in Deutschland ja erstmal diese Ankündigung hatten, da wird es die Vertrauensfrage geben. Und dann gingen diese ganzen Debatten erst los. Ob es die nicht in Frankreich in vergleichbarer Weise auch so gegeben hätte, bin ich mir gar nicht so sicher.
Listen, haben Sie gerade schon gesagt, war ein Thema bei uns. Die Druckereien waren ein anderes. Wenn Sie da als Jurist, als Rechtswissenschaftler drauf schauen, welches Problem scheint Ihnen da am naheliegendsten zu sein? Oder gibt es aus Ihrer Perspektive ein Problem, wenn man innerhalb von, sagen wir mal, 60 oder 90 Tagen Neuwahlen organisiert? Oder muss das ein Staat eigentlich schaffen?
Was man vielleicht nochmal in Deutschland sagen kann, es hatte sich ja doch ein wenig angedeutet, dass die Koalition durchaus in Konflikten ist. Das heißt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade in den Parteien da durchaus Überlegungen angestellt wurden. Was wäre, wenn? Kann man es schaffen? Wann muss dann man sich wie zusammensetzen? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch in den Wahlämtern da durchaus schon Überlegungen angestellt wurden. Ich vermute auch, man hätte es auch bei einem früheren Wahltermin irgendwie schon geschafft. Aber das hat eben dann verschiedene Kollateralschäden, die es eben gibt. Und die hat man in Frankreich gesehen bei den vorgezogenen Neuwahlen. Da war es zum Beispiel so, dass die Anzahl der Kandidierenden insgesamt geringer war, weil einfach gar nicht so viel Zeit war, dass sich die Leute jeweils dann gemeldet haben, dass sie irgendwie überlegt haben, in welchen Wahlkreisen stelle ich mich auf und so weiter. Und so ein bisschen ist es in Deutschland auch. Es gab diese Debatte um die kleinen Parteien, die Unterschriften sammeln mussten und für die aus deren Sicht zu wenig Zeit war. Und wir haben das Thema der Mausern-Leben in Deutschland, über das wir vielleicht auch noch sprechen werden. Ich glaube, eine Wahl organisiert, kriegt man immer. Die Frage ist, welche negativen Folgen zieht es mit sich und wie viele Folgen ist man eben dann auch bereit zu gehen?
Sie sagen auch, in Frankreich gab ja tatsächlich auch so ein paar Berichte darüber, dass es das ein oder andere Problem gab bei der Wahl, beziehungsweise die ein oder andere Klage. Tatsächlich wurde ja auch kurz über dieses Druckereiproblem gesprochen. Aber wenn man jetzt mal versucht, so auf die Hintergründe, auf die strukturellen Ursachen zu schauen, tut sich Frankreich vielleicht auch als zentralistischer Staat etwas einfacher damit, so eine Parlamentswahl zu organisieren, als Deutschland mit seinem föderalen System?
Ich kann es nicht mit Gänze sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, wir haben eine Bundestagswahl, es gibt eine Bundeswahlleiterin, die Dinge macht, dann gibt es die Bundesländer, die jeweils in die Organisation eingebaut sind und eben die jeweiligen Landeswahlleiterinnen, Landeswahlleiter. Und eigentlich sind ja die Kommunen letztlich für die Organisation der Wahlen zuständig und für die Versendung der Briefwahlunterlagen, Wahlzettel und so weiter. Das heißt, das läuft eigentlich da ab. Und wir haben natürlich dann sehr viele Ebenen, die da alle eine Rolle spielen, die sich alle koordinieren müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Sache verkompliziert und dass in Frankreich einfach durch dieses zentralistische System die Dinge da vielleicht etwas einfacher sind.
Wenn wir uns die Parlamentswahlen anschauen für die Nationalversammlung in Frankreich oder den Bundestag eben in Deutschland, was ist der größte Unterschied im System? Ist es das Mehrheits- statt Verhältniswahlrecht in Frankreich?
Also ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und das führt ja zu einer ganz interessanten Situation. Man sagt so ein bisschen, in Frankreich werden die Koalitionen vor der Wahl gebildet, in Deutschland nach der Wahl. Warum? Naja, ich muss eben die Wahlkreise gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, im Parlament repräsentiert zu sein. Und da bietet es sich für kleinere Parteien dann an, und so ist es ja auch passiert bei den vorgezogenen Neuwahlen 2024, sich abzusprechen, sich zusammenzutun und zu sagen, okay, du kandidierst mit unserer Unterstützung in dem und dem Wahlkreis, dafür kriegen wir den anderen Wahlkreis. Ansonsten hat man als kleinere Partei einfach keine Chance, die Wahlen zu gewinnen. Und das macht natürlich im Wahlsystem, in den parteitaktischen Dingen einen Riesenunterschied. Interessant finde ich nur, dass wir ja trotz dieser großen Unterschiede eigentlich in Deutschland und Frankreich eine ähnliche Situation haben, nämlich doch eine gewisse politische Instabilität, die jetzt auch in Deutschland zu erwarten ist. Und damit das Mehrheitswahlrecht in Frankreich, was ja eigentlich als Garant für Stabilität gilt, das jetzt gar nicht mehr so ist. Diese Stabilität funktioniert eben nur, wenn es zwei große Parteien gibt. Sobald, und das ist ja in Frankreich passiert, da hat sich dann nach und nach eben diese Zweiteilung zwischen Konservativen und Sozialisten aufgelöst, dann funktioniert das nicht mehr und so wäre es in Deutschland letztlich auch. Auch wir haben hier eben jetzt nicht mehr nur zwei große Parteien. Insofern würde ich im Grundsatz schon sagen, dass das Mehrheitswahlrecht eigentlich für Stabilität sorgt im Ausgangspunkt, eher als das Verhältniswahlrecht. Aber jetzt zeigt sich eben, naja, das gilt eben nur, wenn es zwei große Parteien gibt und nicht, wenn dann doch mehrere Parteien jeweils durchaus relevant sind.
Zum Verhältniswahlrecht gab und gibt es ja auch immer mal wieder Vorstöße in Frankreich. Präsident Macron zum Beispiel hat in seiner Wahlkampagne ja für seine erste Amtszeit von einer Dosis Verhältniswahlrecht gesprochen, die er gerne einführen wolle. Auch der aktuelle neue Premierminister François Bayrou hat unlängst dafür Sympathien geäußert. Aber Frankreich tut sich dann doch am Ende damit schwer, hat das mal in den 80er Jahren für eine kurze Zeit eingeführt gehabt. Warum, was sind die Gründe dafür, dass sich die Franzosen mit diesem Verhältniswahlrecht so schwer tun? Sind das historische Gründe? Passt es nicht?
Wahrscheinlich ist es wie immer, ein neues Wahlrecht hat eben Gewinner und Verlierer. Das haben wir ja gezeigt bei den vielen Diskussionen um das deutsche Wahlrecht. Und ich meine, es wurde jetzt, glaube ich, 10 Jahre lang in Deutschland diskutiert, wie das Wahlrecht geändert wird. Es wurde jetzt vergangenes Jahr geändert, aber es ist keineswegs sicher, dass es so bleibt. Durchaus wahrscheinlich, dass es doch auch wieder geändert wird, sollte die CDU eine künftige Regierung führen. Insofern ist, glaube ich, meine Vermutung einfach, man will da schon was ändern. Ich glaube, es gibt viele, die da dahinter stehen. Allen voran natürlich der Rassemblement National, der immer durch dieses System, das muss man auch sagen, unterrepräsentiert wurde, was wahrscheinlich die anderen Parteien eigentlich immer ganz, ganz gut fanden, ehrlicherweise. Aber die sind natürlich dafür. Und die anderen Parteien sehen natürlich auch eine gewisse Problematik einfach der demokratischen Repräsentation, die in diesem System eben viele Stimmen letztlich dann eben nicht vertreten sind im Parlament. Und mein Eindruck ist so ein bisschen jetzt gerade diese Absprachen der linken Parteien bei den vorgezogenen Neuwahlen, das hat auch für viel Unmut gesorgt. Da wurde gesagt, also das ist jetzt wirklich undemokratisch. Es gab auch einen Vorschlag jetzt zu sagen, es müssen, also das französische Mehrheitswahlrecht funktioniert ja in 2 Runden. Nach der ersten Runde ziehen die mit 12,5% oder mehr oder die besten beiden in die zweite Runde ein. Da wurde jetzt gesagt, nein, also es darf nicht mehr sein, dass sich jemand dann zurückzieht, um den anderen die Chance zu lassen, weil das sei undemokratisch. Also man will das so ein bisschen verhindern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, grundsätzlich gibt es viele, die da dafür sind und die das auch einführen wollen. Aber wie genau man das macht, und man muss noch dazu sagen, die beiden Vorschläge von Macron hatten auch immer noch mit dabei eine Reduzierung der Parlamentssitze. Dann wird es natürlich schnell kompliziert. Wenige Leute wollen da auf ihre Sitze verzichten und jedes neue System hat Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, da sich zu einigen, das sehe ich bisher so als das Problem. Man kann natürlich auch sagen, okay, traditionell war Frankreich einfach immer Mehrheitswahlrecht, aber ich sehe eher so, dass man schon bereit wäre, glaube ich, sich davon zu lösen. Nur wie genau, das sorgt dann eben für die Diskussion und da wird man sich nicht ganz einig.
Wenn wir jetzt diese Grundsatzfragen mal für den Moment abhaken und dann auf den, ja, auf den konkreten Wahlprozess schauen in Frankreich, also die Wahlorganisation, entsprechend, wie stellt die sich da? Fangen wir vielleicht mal bei der Wählerregistrierung an. Das ist ja der Anfang des Ganzen. Wie unterscheidet die sich in Frankreich von der in Deutschland? Ist das in Frankreich einfacher oder schwieriger als in Deutschland?
Also ein Riesenunterschied ist, dass Frankreich kein Melderecht hat. Sie haben ja, glaube ich, auch mal in Frankreich gelebt, wissen das alle, die das mitbekommen haben. Ich war auch mal im Auslandssemester und wollte mich dann da auch wie anmelden. Dann hieß es, nee, das gibt gar nicht so richtig. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. In Deutschland vereinfacht es natürlich auch die Dinge. Ja, wir bekommen im Normalfall die Wahlunterlagen einfach zugeschickt von der Kommune, weil wir dort gemeldet sind. Und das gibt es in Frankreich so nicht. Deswegen muss man sich registrieren auf den Wählerlisten. Das ist zwar nicht allzu kompliziert, aber es gibt doch immer wieder Leute, die das dann vergessen oder wo da irgendwas falsch eingetragen ist. Also das, würde ich sagen, ist eigentlich in Deutschland, für die im Ausland lebenden Deutschen hat es wieder Verkomplizierung, aber für die im Inland ist es eigentlich eine Vereinfachung zu sagen, gut, ich bin eben gemeldet und dann machen das die Kommunen schon für mich.
Und diese Wählerregistrierung, die Wahllisten, das führt zu keinen Problemen bei so einer kurzfristigen Neuwahl, wie wir das im Sommer erlebt haben?
Das hat zu Problemen geführt. Da war ganz interessant, vermutlich einfach aus der Kürze. Macron hat, glaube ich, am 9. Juni verkündet, dass es diese vorgezogenen Neuwahlen geben wird. Und hat dann, wurde irgendwann von der Verwaltung gesagt, ja, alle, die am 10. Juni noch nicht so auf den Listen standen, oder die Listen werden so verwendet, wie sie am 10. Juni waren, also direkt am Tag darauf. Und alle, die eben nicht auf diesen Listen standen, oder die falsch auf diesen Listen standen, weil sie zum Beispiel inzwischen umgezogen waren, die hatten dann so gesagt Pech gehabt. Und da gab es dann verschiedene Zahlen, die da kursiert sind. La France Insoumise, also die linke Partei, sehr weit linke Partei, hat geschrieben ist oder gesagt, es gäbe 11 Millionen Personen, die jetzt davon betroffen seien, dass da falsche Zahlen oder falsche Daten zu diesen Personen seien. Und die würden, also 11 Millionen Personen würden jetzt um ihr Wahlrecht genommen. Ich habe jetzt keine validen Zahlen gefunden. Sicherlich ist diese Zahl sehr viel weit geringer, aber man muss schon sagen, auch dort in Frankreich war es sicherlich so, dass einige Personen dann nicht an der Wahl teilnehmen konnten, weil sie eben nicht auf diesen Listen waren oder irgendwie fälschlich.
Nicht auf den Listen waren oder an einem falschen Ort. Also zum Beispiel Studenten, die jetzt noch bei den Eltern auf der Wählerliste, in der Kommune der Eltern auf der Wählerliste standen, die hätten dann tatsächlich in ihren Wohnort fahren müssen, um dort zu wählen.
Jein, man hat ja in Frankreich die Procuration, also das Stellvertreterwahlrecht. Wenn ich jetzt es richtig sehe, hätten die natürlich auch einfach ihren Eltern eine Procuration erteilen können und die haben dann in dem jeweiligen Heimatwahlort gewählt. Das heißt, dadurch wird das Problem schon durchaus entschärft.
Das ist eigentlich ein super Stichwort mit dieser Prokuration, weil das tatsächlich ja für deutsche Ohren und Augen etwas seltsam klingt und aussieht, dass man tatsächlich in Frankreich, wo es zumindest in der breiteren Form keine Briefwahl gibt, aber eben eine Stellvertreterwahl hat. Also das heißt, ich kann eine Vertrauensperson, das können die Eltern sein, das kann aber auch ein Freund sein, wer auch immer, kann ich damit beauftragen, für mich zu wählen. Ich gebe ihm dann einen Wahlauftrag, sag, du wählst für mich dann die Partei XY. Und dann setzt er das im besten Fall entsprechend auch um. Wie verträgt sich eigentlich sowas, wenn Sie das als Rechtswissenschaftler sich anschauen, so eine Stellvertreterwahl mit dem Grundsatz, dass Wahlen ja eigentlich geheim sein müssen?
Ja, es ist eine spannende Sache und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, manche Unterschiede zwischen den Staaten und auch zwischen Deutschland und Frankreich lassen sich nicht so ganz rational erklären. In Frankreich hat man eine Riesenangst und sagt, also die Briefwahl sei total missbrauchsanfällig, deswegen darf es keine Briefwahl geben. Während wir wahrscheinlich in Deutschland sagen würden, naja, so ein Stellvertreterwahlrecht ist doch irgendwie total missbrauchsanfällig, eigentlich ist da die Briefwahl besser. Man findet wahrscheinlich für beides Argumente. Man muss natürlich in Deutschland nochmal dazu sagen, dass wir nicht nur die Geheimheit der Wahl haben, sondern auch noch die Höchstpersönlichkeit der Wahl. Und die würde ja bei so einem Stellvertretungswahlrecht auch nochmal in Konflikt geraten. Das heißt, das kommt nochmal dazu. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, naja, eigentlich, was ist jetzt mit missbrauchsanfälliger? In Deutschland sagt man, naja, also ein Stellvertreterwahlrecht ist es. In Frankreich sagt man, die Briefwahl ist doch total missbrauchsanfällig. Das wollen wir nicht. Man kann natürlich sagen, naja, wenn ich in der Wahlurne bin, dann kontrolliert mich niemand. Und man kann auch sagen, naja, wird es so oft vorkommen, dass gemeinsam die Briefwahlunterlagen ausgefüllt werden? Kann man sicherlich in Frage stellen, nur man kann sich auch vorstellen, dass es gewisse familiäre Situationen gibt, wo dann gesagt wird, jetzt füllen wir doch mal gemeinsam die Wahlzettel aus und wo schon drauf geschaut wird. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, selbst mit Daten und soziologisch zu untersuchen, ob es da tatsächlich eine Verschiebung gibt. Aber es gibt auch namhafte deutsche Rechtswissenschaftler, die immer wieder ganz stark vertreten. Also die Briefwahl ist eigentlich, so wie es das Bundesverfassungsgericht jetzt draus gemacht hat, gar nicht gewollt. Früher wurde gesagt, naja, das kann man machen, wenn jemand verhindert ist, wenn jemand an diesem Tag nicht kann, krank ist oder was. Und inzwischen ist es ja so, dass jeder von uns einfach Briefwahl machen kann, ohne dass man da jetzt bestimmte Gründe angeben muss.
Und wir mittlerweile, glaube ich, entweder schon über oder knapp unter 50% sind. Und da heißt es dann immer, das wäre ja mit der eigentlichen Idee der Wahl würde das kollidieren, weil zu dieser eigentlichen Idee gehört hat, eben, dass sich das Wahlvolk, wenn man es so definiert, eben am Wahltag versammelt und dann gemeinsam seine Meinung kundtut, ne?
Absolut, genau. Man hat einen Konflikt zwischen der Allgemeinheit der Wahl, die letztlich sagt, alle Staatsangehörigen sind im Grundsatz wahlberechtigt und sollen natürlich auch so einfach es geht an der Wahl teilnehmen können. Und auf der anderen Seite Geheimheit bzw. Höchstpersönlichkeit des Wahlrechts. Das Bundesverfassungsgericht scheint der Allgemeinheit der Wahl da einen höheren Wert zu geben und zu sagen, naja, im Zweifel wollen wir lieber doch schauen, dass so viele Personen wie so einfach wie möglich an der Wahl teilnehmen können. Aber das kann man sicherlich auch anders sehen.
Jetzt haben wir über diese Besonderheit der Stellvertreterwahl gesprochen in Frankreich, die für Deutsche recht seltsam anmutet, diese Form der Wahl. Schauen wir vielleicht noch mal auf den Wahlakt, denn da gibt es auch deutliche Unterschiede. Wenn man so als Journalist immer formuliert, da haben ihre Kreuzchen gemacht, liest man ja ganz gerne in den Artikeln, dann gilt das für Frankreich nicht. Kann man diesen Satz eben nicht verwenden, weil es in Frankreich bei der Wahl keine Kreuzchen gibt. Da gibt es auch keine Kugelschreiber, keine Bleistifte, gar nichts. Da gibt es einfach nur Zettel. Die sind auf einem großen Tisch im Wahllokal, liegen die Zettel, entweder sind es, also bei der ersten Runde nehmen wir mal die Präsidentenwahl, sind es dann, können das 10, 12 Zettel sein, die da hintereinander liegen mit so Stapel, große Papierstapel, da nimmt man sich dann einige davon und steckt diesen Zettel hinter dem Vorhang dann in einen Umschlag von dem Kandidaten. Also auf dem Zettel ist dann der Name des Kandidaten aufgedruckt oder der Kandidatin. Und diesen Zettel, den steckt man dann in einen Umschlag und dieser Umschlag wird dann in die Wahlurne geworfen. Und die anderen Zettel werden dann entsorgt, unter den Tisch, in den Papierkorb geworfen oder wie auch immer. Und die Erklärung, dass man da mehrere Zettel mitführt, ist natürlich, liegt auf der Hand. Es geht darum, dass natürlich im Wahllokal der Wahlvorstand und die Leute, die drumherum stehen, natürlich nicht sehen dürfen, wen ich eigentlich wählen will. Also kann ich ja nicht nur einen Zettel, nicht nur den Zettel meines Kandidaten, meiner Kandidatin nehmen. Das ist auch für Deutsche erstmal gewöhnungsbedürftig. Ich habe das selber gehabt, als ich in Frankreich beziehungsweise auch jetzt im Ausland hier in einem französischen Wahllokal gewählt habe. Welche Gründe können dafür sprechen, dass man eben kein Kreuz macht auf dem Wahlzettel, sondern dass man einen Zettel ausdruckt mit den Namen und die dann in einen Umschlag steckt?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin da sehr auch interessiert über Ihre Erfahrungen. Da ich selbst nicht die französische Staatsangehörigkeit habe, habe ich nie in Frankreich gelebt und kann das sogar nicht beurteilen. Das Einzige, was ich noch als Unterschied kenne zwischen Deutschland und Frankreich und was dazu passt, was mich jetzt aber, da müssen Sie mir nochmal erklären, wie das dann zu Ihren Ausführungen passt. Es gibt ja in Frankreich das sogenannte Vote Blanc, also dass man sogar eben gerade nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, also das, ich meine, es ist eigentlich so, dass man gerade nichts auf irgendwie am Wahlzettel angibt. Vielleicht gibt man dann alle Zettel ab. Aber es gibt in Frankreich als Unterschied zu Deutschland, soweit ich das weiß, eben nicht nur die Vote Nul, also eine ungültige Wahlzettel. Ich mache irgendwie den Wahlzettel, schreibe da alle mögliche drauf. Sondern es gibt auch die Möglichkeit des Vote Blanc. Und das wird auch in der Wahlstatistik inzwischen gesondert aufgeführt. Als Aussage zu sagen, nein, ich gehe schon zur Wahl und ich mache auch von meinem Wahlrecht Gebrauch. Aber keine dieser Optionen ist etwas für mich. Und deswegen möchte ich sogar mich da neutral verhalten.
Ja, absolut. Genau so ist das. Also es gibt die Möglichkeit, eben ungültig zu wählen. Das heißt, ich werde dann irgendwelche Kommentare auf diesen Wahlzettel schreiben. Ich streiche den Namen des Kandidaten durch. Ich male da irgendwelche Comicfiguren hin oder was auch immer. Dann ist der Wahlzettel ungültig. Oder es gibt eben dieses Vote Blanc. Das heißt, ich nehme den Umschlag und stecke aber keinen Zettel mit einem Namen rein. Ich gebe dann am Ende einen leeren Umschlag, was natürlich keiner sieht von außen. Einen leeren Umschlag werfe ich in die Urne. Und das wird seit gut 10 Jahren wird das separat nachher in den Statistiken aufgeführt, hat aber keine wahlrechtliche Konsequenz in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass jetzt bei 10, 15, 20, 25% dann irgendwann eine Regelung greift, dass eine Wahl wiederholt werden muss oder dass sich irgendwas an dem Ergebnis ändert, wenn eine gewisse Grenze von Vote Blanc-Stimmen erreicht ist. Also es wird einfach nur aufgeführt, hat aber keine Konsequenzen. Herr Simon, wenn ich das sehe, in Deutschland gibt es dafür aber keine Entsprechung, oder?
Da gibt es keine Entsprechung, soweit ich das weiß. Man kann natürlich auch in Deutschland zur Wahl gehen und einfach den Zettel als ungültig abgeben. Das kann man natürlich trotzdem sagen. Ich möchte, dass ich zur Wahl gehe. Ich möchte auch, dass ich in der Wahlbeteiligungsstatistik auftauche. Aber es ist, finde ich, schon nochmal ein Unterschied, ob man eben sagt, naja, ich gebe einen ungültigen Zettel ab. Und damit bin ich natürlich auch in der Statistik mit Leuten, die aus Versehen ungültig gewählt haben. Ist schon nochmal ein Unterschied, als dann zu sagen, naja, ich gebe eben gerade meine Stimme eben nicht. Insofern, ich gehe zur Wahl, aber ich will eben gerade zum Ausdruck bringen, ich habe nicht aus Versehen falsch gewählt, sondern ich bin gerade mit den Wahlvorschlägen nicht zufrieden und bringe das zum Ausdruck. Und es ist ja auch interessant, diese Zahlen sich mal anzuschauen. Also wie Sie gesagt haben, bei den Präsidentschaftswahlen, gerade bei der zweiten Runde, wo oft Le Pen gegen irgendjemand anderen war und viele wahrscheinlich gesagt haben, ich will eigentlich nicht Le Pen wählen, aber die Alternative gefällt mir auch nicht. Da waren das teilweise irgendwie 6-7%, also wirklich erheblich. Und diese von den ungültigen Stimmen zu unterscheiden, ist schon interessant. Ganz unbedingt nötig finde ich es gleichzeitig aber auch nicht. Man kann seinen Unmut ja auch letztlich schon dadurch zum Ausdruck bringen, dass man eben einfach nicht zur Wahl geht. Und ich meine, das wird ja in der öffentlichen Debatte auch wahrgenommen. Die Wahlbeteiligung wird diskutiert. Aber ich finde es eine interessante Idee, die man durchaus überlegen könnte, ja.
Jetzt haben Sie am Anfang unseres Gesprächs über das Wahlvolk im Ausland kurz gesprochen, denn die Wählerinnen und Wähler sind ja nicht nur im Land selber oder können nicht nur im Land selber ansässig sein, sondern können sich vorübergehend oder auch längerfristig im Ausland aufhalten. Und in Frankreich ist es so, dass man sich tatsächlich besonders stark um diese Franzosen im Ausland kümmert. Für die gibt es nämlich extra Abgeordnete für die Nationalversammlung. 11 Wahlkreise gibt es. Deutschland, in dem Fall dann der für mich zuständige Wahlkreis, das ist der 7. Wahlkreis, sogenannte 7. Wahlkreis, Mittel- und Osteuropa heißt der. Dazu gehört dann auch Polen, Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien, glaube ich. Deutschland kennt das ja nicht. Welche Motivation gibt es dafür, solche Wahlkreise für Auslandsfranzosen einzurichten? Das ist ja ein Thema Ihrer Dissertation.
Genau, das ist ein Thema meiner Dissertation, die auch noch in Arbeit ist. Deswegen sind die meisten Ausführungen jetzt auch eher vorläufige Rechercheerkenntnisse. Vielleicht erstmal vorab, Frankreich hat da wirklich das wohl weitgehendste Repräsentationssystem der Welt. Es gibt verschiedene Staaten, auch in Europa, die eine besondere Repräsentation für die im Ausland ansässigen Staatsangehörigen vorsehen. Auch zum Beispiel Kroatien oder Italien hat das. Aber Frankreich hat da nochmal, also nicht nur diese Auslandsabgeordneten, sondern auch nochmal im Senat eine besondere Repräsentation und noch weitere Gremien, auf die ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eingehen muss. Aber es ist wirklich ein umfassendes System. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, wieso Staaten das machen. Bei Frankreich ist nochmal besonders spannend, dass es ja eigentlich kein typisches Auswanderungsland ist. Wir haben Staaten, zum Beispiel, klassisches Beispiel Mexiko, die Immigration in die USA ist natürlich immens. Und dort war ganz lange eben die Frage, naja, wie können die Mexikanerinnen und Mexikaner in den USA doch noch auch in Mexiko wählen? Und das war dort sehr umstritten, auch weil natürlich diese Anzahl an Personen auch eine Wahl entscheiden kann, wenn das wirklich viele sind. Das ist bei Frankreich jetzt als nicht klassisches Auswanderungsland ein bisschen anders. Aber da denken wahrscheinlich auch die meisten erstmal dran, Frankreich war natürlich eine große Kolonialmacht und man kann durchaus historisch nachweisen, dass sich einerseits diese Repräsentation aus der Repräsentation der Kolonien entwickelt hat, die dann später natürlich unabhängig und dann Ausland wurden. Da setzt sich also was fort. Und im Vergleich vor allem zu Deutschland sieht man in Frankreich die Idee, dass diese im Ausland ansässigen Staatsangehörigen eine Art Kapital sind, eine Art Nutzen für den Einfluss Frankreichs in der Welt. Und das kann oder ist wahrscheinlich auch eine Art Folgewirkung des Kolonialismus. Man hat die Kolonien jetzt nicht mehr, aber man will natürlich, und das ist Frankreich schon so ein bisschen so, gerne noch die Weltmacht bleiben. Man will weiterhin einen großen Einfluss in der Welt haben. Und Frankreich scheint da eben diese Auslandsfranzosen auch als ein Mittel dafür zu sehen.
Welche Rolle spielen diese Auslandsfranzosen im politischen Prozess und auch diese Auslandsabgeordneten dann im politischen Prozess?
Also die Auslandsabgeordneten sind natürlich erstmal Abgeordnete wie alle anderen auch. Ja, man kann natürlich auch sagen, sie vertreten einfach einen Wahlkreis, nur dass er im Ausland ist. Und das zeigt sich auch in der Praxis. Also die sind auch in allen möglichen normalen Kommissionen und was weiß ich und stimmen auch bei allen Gesetzen mit ab. Aber es zeigt sich schon, dass sie natürlich in spezifischer Weise schauen, die Interessen der Auslandsfranzosen zu repräsentieren und das auch über die Parteigrenzen hinweg. Also das ist auch ganz spannend. Letztlich sind eigentlich alle der Auslandsabgeordneten, egal welcher Partei sie sind, gegen eine Besteuerung der Auslandsfranzosen oder da Dinge und für eine Unterstützung der französischen Schulen im Ausland und so weiter und so fort. Und in Frankreich zumindest ist es so, dass die Auslandsfranzosen eher links wählen und vor allem der Rassemblement National da sehr schwach vertreten ist. Das lässt sich aber nicht verallgemeinern. Es ist auch so, dass in anderen Staaten die Immigranten zum Beispiel eher rechts wählen. Das ist sehr unterschiedlich von Staat zu Staat. Zum Beispiel in Rumänien haben auch die im Ausland ansässigen Personen teilweise die Wahlen entschieden und die haben eher immer die rechte Regierung stark unterstützt.
Ist das demokratietheoretisch überhaupt sinnvoll? Ich darf jetzt mit meiner doppelten Staatsbürgerschaft auch wählen in Deutschland, also bei französischen Wahlen mich beteiligen, aber bin ja aktuell von den Entscheidungen in Frankreich gar nicht betroffen, die die Politik dort trifft. Das klingt irgendwie für mich nicht besonders fair. Ich darf wählen, ich darf über sozusagen das Management des Landes entscheiden, bin aber nicht davon betroffen, was dieses Management dann umsetzt.
Ja, also die eine Frage ist, wie ist es, wenn Abgeordnete eben diese ganz spezifischen Interessen vertreten? Ist da vielleicht ein Demokratieproblem? Da kann man sagen, naja, sie machen ja nicht nur das, aber interessant ist schon, dass gerade Frankreich eigentlich so einer Repräsentation von Partikularinteressen immer sehr kritisch gegenüberstand und die eigentlich, so ein bisschen wie auch in Deutschland, aber fast nochmal stärker, die Idee haben, der Abgeordnete, die Abgeordnete als Vertreter des ganzen Volkes und die sind ganz neutral und die vertreten alle und die nehmen keinen Wert auf besondere Gruppeninteressen. Und da kann man natürlich schon sagen, gibt es einen gewissen Konflikt, wenn diese Abgeordneten eben ganz in spezifischer Weise sagen, naja, ich vertrete jetzt die besonderen Interessen der Auslandsfranzosen. Und das ist mal der eine Spannungspunkt. Und der andere, wie Sie ganz richtig sagen, ist es so, und das muss man vielleicht für Frankreich auch nochmal verdeutlichen, jeder Franzose ist wahlberechtigt, auch wenn die Staatsangehörigkeit nur durch das Abstammungsprinzip im Ausland erhalten wurde. Das heißt, jemand, der, sagen wir mal, inzwischen 40 Jahre alt ist und nie in Frankreich gelebt hat, aber aufgrund der französischen Eltern die französische Staatsangehörigkeit hat, ist in Frankreich wahlberechtigt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist es demokratisch, wenn so eine Person, die in Frankreich vielleicht sich für Frankreich interessiert, die vielleicht auch Französisch spricht, aber die letztlich nie dort gelebt hat, im Normalfall dort keine Steuern zahlt, wenn diese Personen dort wahlberechtigt sind. Aber das kann man ganz verschieden sehen. Ich werde in meiner Doktorarbeit das natürlich juristisch und verfassungsrechtlich aufarbeiten, aber vielleicht um hier doch eher auf so einer politischen Ebene doch eher zu bleiben. Man kann natürlich sagen, naja, einerseits sind sie nicht betroffen, andererseits, sie sind eben Staatsangehörige. Es kann sein, dass sie im Zweifel, in irgendeinem Fall, können sie jederzeit zurückkehren. Es wäre natürlich denkbar, Wehrpflicht und so weiter ist da was, was im Hintergrund steht. Das spielt jetzt aktuell keine Rolle, wäre aber auch denkbar, dass sowas dann doch auch irgendwann auch nochmal eine Rolle spielt. Und man könnte auch überlegen zu sagen, naja, wir sind eben in einer globalisierten Welt und wir haben eben viel Immigration. Und es ist eigentlich jetzt etwas veraltet zu sagen, hier ist es so, dass Personen nicht mehr vor Ort sind, deswegen nehmen wir ihnen jetzt das Wahlrecht weg. Und auch bei den Steuerdebatten, man kann natürlich sagen, sie zahlen keine Steuern, aber gleichzeitig, und das verstehe ich auch gut zu sagen, eigentlich ist es doch die Idee, dass alle Staatsangehörigen unabhängig von Steuerlast, von Wohnsitz, von was weiß ich, wahlberechtigt sind, ist ja eine große Errungenschaft. Das ist was lang erkämpft wurde, was auch hart erkämpft wurde. Jetzt zu sagen, naja, da ziehen wir Grenzen, das schränkt uns zu sehr ein. Aber da gibt es verschiedene Argumente auf verschiedenen Seiten, würde ich sagen.
Aber diese Grenzen, Deutschland kennt ja diese Grenzen, sehr strikte Grenzen.
Deutschland kennt diese Grenzen, ja.
Das heißt, in Deutschland kann ich nur für eine gewisse Zeit aus dem Ausland mich noch an Bundestagswahlen beteiligen.
Genau, ich versuche es mal vereinfacht darzustellen. Also im Normalfall ist es so, dass man 25 Jahre lang das Wahlrecht noch hat. Es gibt dann noch eine kleine Ausnahmeregelung nach § 12 Absatz 2, so Nummer 2 Bundeswahlgesetz, wenn ich besonders nachweisen kann, dass ich weiterhin von deutschen Hoheitsakten betroffen bin und beispielsweise, wenn ich im Ausland in der Botschaft arbeite zum Beispiel, dann ergibt es Sinn, auch nach der deutschen Logik, dass ich weiterhin, weil ich ja weiterhin letztlich einen deutschen Arbeitgeber direkt von deutscher Hoheitsgewalt betroffen bin, wahlberechtigt bin. Aber ich würde das mal zur Vereinfachung beiseite lassen. Im Normalfall kann man sagen, wahlberechtigt ist, wenn wir jetzt auswandern würden, mal nach 25 Jahren. Und es gibt es noch dazu, dass man 3 Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben muss, nach Vollendung des 14. Lebensjahres. Das heißt, wenn jemand im Ausland geboren wird und nie in Deutschland gelebt hat, ist die Person auch nicht wahlberechtigt.
Und es gibt auch keine Wahllokale in deutschen Botschaften, anders als Frankreich das handhabt. Für Nordrhein-Westfalen, das Wahllokal ist zum Beispiel in Köln, im Institut Français, ich glaube in den Generalkonsulat. Ich meine, da wäre dann auch eins. Oder in Düsseldorf, glaube ich, ist es in dem Lycée Français. Aber definitiv gibt es auch in französischen Botschaften Wahllokale, ganz sicher.
Ganz genau. Also die Unterschiede, und das hat mich eben auch bewogen, diese Dissertation zu schreiben, zwischen Deutschland und Frankreich sind wirklich immens. Also man hat einmal die Frage des Wahlrechts an sich, ja, wer ist überhaupt wahlberechtigt? Dann hat man die Frage, die wir schon angeschnitten haben, der besonderen Repräsentation, wo Frankreich sehr weit geht. Und wir haben noch die Frage, naja, wie kann ich überhaupt teilnehmen aus dem Ausland? Und das, um es vielleicht auch nochmal zu betonen, ist sehr entscheidend. Zum Beispiel Indien oder Taiwan, die sehen zwar ein Wahlrecht aller Personen im Ausland vor, wenn aber die Staaten, und so ist es dort, keine Mechanismen sehen, aus dem Ausland zu wählen und ich muss immer in das Heimatland fliegen, um da abzustimmen, bringt mir das Wahlrecht natürlich relativ wenig. Das heißt, es ist schon entscheidend, dass die Staaten dann auch Möglichkeiten vorsehen, aus dem Ausland zu wählen. Und Frankreich geht da auch extrem weit. Sie haben schon angesprochen, die Möglichkeit in den Botschaften abzustimmen. Wie Sie auch gesagt haben, geht das sogar über die Botschaften hinaus. Also Sie haben jetzt, glaube ich, dieses Institut Français angesprochen. In Freiburg war es die deutsch-französische Schule, die dann da zum Wahllokal für die Auslandsfranzosen wurde. Aber das ist nicht nur das. Es gibt die Procuration, die wir schon angesprochen hatten. Und es gibt bei den Parlamentswahlen sogar auch noch eine Internetwahl für die Auslandsfranzosen. Wirklich weitgehende Möglichkeiten. In Deutschland gibt es nur die Briefwahl.
Ja, kann ich vielleicht ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Also man muss sich zunächst in diesem französischen digitalen Verwaltungssystem registrieren. Das ist im Grunde ein System, mit dem man auch Reisepässe oder Personalausweise beantragen kann in Frankreich. Und dann vor dem Wahltag bekommt man dann eine Mail mit dem sogenannten Identifiant zugesendet und mit dieser Zahlen- und Buchstabenkombination und einem Passwort, was ebenfalls kurz vor der Wahl dann aber per SMS, nicht per Mail kommt, Dann kann man sich im Wahlportal einloggen. Man kann sich dann zunächst seinen Wahlkreis aussuchen. Und ja, wie gesagt, dieser Wahlkreis für Auslandsfranzosen ist sehr groß, umfasst eben neben Deutschland auch zahlreiche weitere EU-Staaten. Und dann sind dort alle Kandidaten aufgelistet. Man kann die auswählen, bestätigt die Wahl noch einmal und bekommt dann, bevor der Klick wirklich zählt, erneut ein Passwort zugeschickt. Das muss man dann zur Bestätigung nochmal eingeben und damit ist dann die digitale Wahl abgeschlossen und verifiziert. Gibt es jetzt, glaube ich, seit über 10 Jahren. Zwischenzeitlich hat man das mal wieder abgeschafft für einen kurzen Zeitraum, aber hält sich schon länger diese Internetwahl und es gab bislang, glaube ich, auch keine Berichte darüber, dass es da irgendwelche Manipulationsversuche gegeben hat.
Ja, man muss dazu sagen, es gab Entscheidungen des Conseil Constitutionnel, wo auch in bestimmten Wahlkreisen Wahlen aufgehoben wurden, weil gesagt wurde, da lief irgendwas schief. Das, habe ich gelesen, sei auch der Grund, wieso man das nur für die Parlamentswahlen und nicht für die Präsidentschaftswahlen einführt. Denn wenn bei den Parlamentswahlen eben in einem dieser Auslandswahlkreise festgestellt wird, oh, da lief irgendwas mit diesem Wahlsystem schlecht, dann muss eben nur der eine Wahlkreis neu gewählt werden, während bei der Präsidentschaftswahl natürlich dann die gesamte Wahl wiederholt werden müsste im Normalfall. Deswegen ist man da doch noch skeptisch. Was mich interessieren würde, ich höre jetzt bei Ihnen raus, das klingt schon nach einem ganz, ganz sicheren Verfahren. Oder wie haben Sie das wahrgenommen? Erschien Ihnen das sicher, so wie das gemacht wurde? Oder doch
irgendwie? Also durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, indem ich ja erstmal mein normales digitales Passwort für diesen Account habe, plus eben die SMS, die mir geschickt wird, erscheint mir da, soweit ich das jetzt als Laie überblicken kann, das System relativ sicher. Aber es ist natürlich keine Garantie, womit wir dann wieder beim Thema Briefwahl wären. Keiner weiß, in welchem Zustand ich gerade an dem Computer sitze, ob da mir jemand über die Schulter guckt, ob mir jemand sagen muss, ja, muss da den wählen. Das kann man natürlich alles damit nicht überprüfen. Das wäre nur im Wahllokal ausgeschlossen, wenn ich dann tatsächlich physisch dort anwesend bin, in dem Fall in Köln im Institut Français und dort dann meine Zettel auswähle und den einen Zettel dann in den Umschlag stecke.
Und ich glaube, Sie hatten, oder bin mir sicher, ob Sie es erwähnt hatten, ich glaube 2012 hat man auch dann gesagt, naja, lieber mal nicht diese Internetwahl, da hatte man Sorge vor russischer Einmischung und Hacking und hat gesagt, oje, wir lassen es jetzt doch lieber sein. Also jedenfalls so gewisse Restrisiken scheint es da dann doch irgendwie zu geben, auch wenn wir, wie Sie richtig sagen, natürlich die genauen Abläufe nicht kennen. Aber es ist natürlich, wie wir vorhin auch besprochen haben, eine starke Vereinfachung. Also das arg viel einfacher geht es ja kaum, wenn man das zu Hause vom Rechner sogar machen kann. Aber es hat sicherlich auch Nachteile.
Aber, und das ist ja im deutschen System jetzt wieder ein großes Problem, das kann man ja schon absehen, dass diejenigen, die jetzt besonders leiden werden unter diesen vorgezogenen Wahlen, sind ja vor allem die Auslandsdeutschen, weil da eventuell die Zeit eben nicht reicht, um per Briefwahl sich an dieser Wahl zu beteiligen.
So ist es. Die Probleme der Briefwahl gab es auch schon bei den letzten Bundestagswahlen, wobei man da sagen muss, im Normalfall hat es relativ gut funktioniert. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Fristen sind da so, 52 Tage vor der Wahl werden letztlich diese ganzen letzten Entscheidungen für die Landeslisten und so weiter festgelegt und dann kann der Druck der Stimmzettel beginnen. Das heißt, erfahrungsgemäß waren es etwa so 40 Tage, die man hatte, um die Wahlzettel ins Ausland zu schicken per Post, dann von den jeweiligen Personen auszufüllen und dann zurückzusenden. Das haben manche schon berichtet, irgendwie aus Australien oder so, dass da Wahlzettel auch nicht angekommen sind. Aber im Großen und Ganzen hat das relativ gut funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich durch die vorgezogenen Neuwahlen eine erhebliche Verkürzung der Fristen. In den meisten Bundesländern werden die Stimmzettel erst am 10. Februar gedruckt werden oder in der Woche des 10. Februar. Da wurde ja von manchen sogar jetzt für Deutschland schon berichtet, man soll lieber mal keine Briefwahl machen. Aber für die im Ausland ansässigen Staatsangehörigen wird das für ganz, ganz viele nicht reichen. Die Botschaften versuchen zu unterstützen, bieten zum Teil an, dass dann der Kurierwerk, also so die Botschaftspost mitbenutzt wird. Auch wenn ich da die genauen Abläufe nicht kenne, mir erscheint relativ klar, dass für große Teile, jedenfalls derer, die außerhalb von Europa wählen, es ganz, ganz knapp wird. Wenn sie nicht, dann auch auf so private Dienste, die zum Teil schneller sind, zurückgreifen. Aber da muss man auch bereit sein, dann, weiß ich nicht, 40, 50 Dollar eben zu zahlen, um da seinen Wahlzettel mit Priority Luftpost privat zu übermitteln.
Jetzt ist der politische Druck relativ übersichtlich, der da von den Auslandsdeutschen im Zuge dieser Wahl aufgebaut werden kann. Aber es gab tatsächlich vor einigen Tagen in den Medien gab es erste Forderungen, auch für Deutschland Auslandsabgeordnete einzuführen. War, glaube ich, zum ersten Mal. Also, mir ist es noch nie untergekommen. Was halten Sie von dieser Debatte?
Man muss vielleicht noch mal kurz auch differenzieren. Die eine Frage ist ja eben die der Wahlteilnahme. Ja, wie kann ich einfach an der Wahl teilnehmen? Und dann die Frage der Auslandsabgeordneten, die eigentlich getrennt ist, aber in Deutschland doch zusammenhängt. Denn einer der Gründe, wieso es in Deutschland keine Wahl in den Botschaften und Konsulaten gibt, ist, dass die Bundeswahlleiterin sagt, wir wissen ja nicht, wer dann da alles zu uns kommt. Und dadurch, dass alle im Ausland ansässigen Deutschen, die also nicht mehr in Deutschland gemeldet sind, an einen Wahlkreis geschlossen sind, so gesagt, Normalfall an den der letzten Meldeadresse, müsste man also von diesen 299 Wahlkreisen genügend Wahlzettel bereithalten. Denn vielleicht kommt da jemand aus Wahlkreis Freiburg, aber vielleicht auch jemand aus Wahlkreis sonst wo und dann will diese Person wählen. Dieser organisatorische Aufwand, so die Bundeswahlleiterin, sei nicht leistbar. Aus meiner Sicht gäbe es da schon Alternativen, wie man das vielleicht doch auch anders organisieren könnte. Aber wenn man natürlich Auslandswahlkreise machen würde, dann wäre ein Vorteil davon, dass dann natürlich nur die jeweiligen Personen des Auslandswahlkreises in die Botschaft kämen, und so ist es ja auch in Frankreich, und ich dann natürlich nur die Erststimmen dieses jeweiligen Auslandswahlkreises bereithalten muss. Das muss man vielleicht nochmal sagen, also das, so hängt es doch ein bisschen mit der Wahlteilnahme zusammen. Eigentlich ist die Idee dieser Einführung der Auslandswahlkreise aber natürlich zu sagen, okay, wir wollen auch, dass die Interessen der im Ausland ansässigen Deutschen besser vertreten werden. Und da bin ich ehrlicherweise doch etwas skeptisch. Erstens, braucht es das wirklich? Und zweitens, ja, wir sind eben in den Diskussionen ums Wahlrecht, wir wollen unsere Abgeordneten reduzieren, jetzt nochmal da irgendwie zusätzliche Auslandsabgeordnete anzuführen. Also erscheint mir schlicht und ergreifend unrealistisch. Aber was sich doch zeigt, jetzt auch mit dem Wahlrecht, die Auslandsdeutschen haben eben keine so richtige Lobby, sie haben keine Vertretung, sie haben keine politische Vertretung, es gibt für sie auch keine irgendwie besonderen Beauftragten oder sowas, aber es wäre auch denkbar, das gibt es eben nicht. Und man kann sich schon vorstellen, in Frankreich wäre diese Diskussion sicherlich auch anders verlaufen, weil es dann mehr Fürsprecher für diese Personengruppe gegeben hätte.
Folge 74 von Frankophil mit Niklas Simon, Doktorand am Lehrstuhl für öffentliches Recht der Uni Freiburg. Er beschäftigt sich dort mit Wahlrecht und Repräsentation im Ausland ansässiger Staatsangehöriger in Deutschland und Frankreich. Wissenschaftliche Begleitung des Podcastes Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.